Hallo und herzlich willkommen zum Interlingua Podcast. Mein Name ist Sven Frank und heute beginnt das erste Interview. Und wir haben das großartige Glück, den zum Zeitpunkt des Interviews 91-jährigen Ingvar Stenström zu hören. Ingvar ist der großartige Pionier der Interlingua-Bewegung, derjenige, der Alexander Gode von Esch, den damaligen Initiator des Zusammenstellens des internationalen Vokabulars, auch noch persönlich kennengelernt hat. Ingvar hat jahrelang an einem Varberger Gymnasium in Schweden Fremdsprachenkunde unterrichtet und wird uns ein bisschen etwas zu diesem Thema erzählen, wie er zu Interlingua gekommen ist und was er so alles erlebt hat, warum gerade Menschen, die Latein gelernt haben, sich sehr für Interlingua interessiert haben und gerade auch Studenten von technischen Berufen. Das Interview mit ihm wird auf Deutsch sein und es soll euch einfach mal einen Einblick geben, was Interlingua so alles bewerten kann oder bewerkstelligen kann, und zwar aus Sicht eines erfahrenen Pädagogen und eines Sprachenlehrers. Ja, die Aufnahme wurde am Telefon aufgenommen, deswegen ist die Qualität nicht ganz so optimal. Achtet einfach auf den Inhalt, dann passt das schon. Viel Spaß beim Interview.
Salute, Ingvar.
Salute, salute.
Como está tu?
Yo comprendo.
Es que tu ha tempore pro un intervista.
Sì, 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 io presto, sì. Io mesmo, ich werde sogar versuchen, Deutsch zu sprechen.
Du überraschst mich immer wieder, lieber Ingvar. Wie lange hast du als Deutschlehrer in Schweden gearbeitet?
Etwa 40 Jahre.
Und wie kamst du dann zu Interlingua? Du hast ja an einem Gymnasium in Varberg Interlingua als Fremdsprachenkunde unterrichtet. Wie kam es dazu?
Ja, du weißt, im Jahre 1966 macht man eine große Schulreform in Schweden und das ging ums Gymnasium damals. Und da hat man, als man sich den Lehrplan angesehen hat, fand man, dass Latein einen zu großen Platz nahm. 7 Wochenstunden auf dem humanistischen Zweig, sagt man Zweig auf Deutsch?
Ja, genau.
Da hat man also verstanden, dass er zur Kommunikation eigentlich nicht beitrug. Und da hat man gesagt, das war das Geschäft, die Geschäftsleute und die Akademiker, sie sagten, das muss irgendwie reduziert werden. Natürlich wollte man nicht Latein ausschmeißen und deshalb hat man beschlossen, dass die Humanisten Latein wählen konnten, aber sie sollten auch ein anderes Fach haben, das den nützlichen Teil des Lateins bearbeiten sollte. Und das ist natürlich der internationale Wortschatz. Und als ich dieses Dokument sah, schlug mich unmittelbar der Gedanke, das ist ja doch, was wir mit den Interlingua anbieten. Und ich fing an, ein Lehrbuch auszuarbeiten, der nicht nur auf Interlingua als Kommunikationssprache behandelte, sondern vor allem erklären sollte, wie der internationale Wortschatz aufgebaut ist.
Das heißt, du hattest aber damals schon Kontakt zu Interlingua?
Oh ja, seit 1952.
Oh ja. Erzähl vielleicht ganz kurz, wie hast du von Interlingua gehört? Weil es gibt ja viele Lehrer, die auch jetzt diesen Podcast hören und sich natürlich gerade die Lateinlehrer, die sich natürlich auch immer überlegen, wie erkläre ich meinen Schülern, dass Latein als Sprache der Akademiker und so sinnvoll ist. Wie hast du damals von Interlingua gehört, bevor wir noch ein bisschen weiter über dein Projekt an der Schule sprechen?
wie man in Schweden darüber sich reagiert haben, oder wie meinst du?
Wie du damals den ersten Kontakt zu Interlingua bekommen hast. Du hast ja als Deutschlehrer gearbeitet und konntest wahrscheinlich auch Englisch.
Nein, ich war nur ein Student damals an der Universität. Ja. Und merkwürdig, ich lernte dann Interlingua natürlich sehr schnell und ohne eigentlich ein Lehrbuch zu haben. Also ich studierte Phonetik und da gab es in der Literatur, in der Fachliteratur, ein Buch auf Portugiesisch. Und ich sah, das sieht ungefähr wie Interlingua aus. Und ich versuchte, dieses Buch zu lesen und es gelang mir, ein Fachbuch auf Portugiesisch zu lesen, obwohl ich nie ein Wort Portugiesisch gelernt hatte. Aber das ist natürlich Ausnahme.
Hattest du an der Universität von Interlingua gehört?
Nein, ich wusste schon davon.
Und wer war, du hast ja wahrscheinlich alle Größen. Hast du Alexander Gode noch kennengelernt?
Bitte?
Hast du Alexander Gode von Esch noch kennengelernt?
Nein, das habe ich nicht, nein.
Nein,
okay. Ich hatte nur ein paar, nein.
Ja, und dann kam die Idee, in Schweden Interlingua als Fremdsprachenkunde am Gymnasium anzubieten. Haben das mehrere Lehrer angeboten?
Ja, bitte, ja. Aber wir mussten dazu einen Unterschied machen. Also die Fremdsprachenkunde wurde also nicht durch Interlingua ersetzt, sondern mit meinem Buch und mit dem Lehrbuch von Professor Alvar Ellegut, der die Initiative genommen hatte, Latein aufzuspalten in den nützlichen Teil und den anderen Teil zu sein. Die historische, wichtige. Ihm entgegnete viel Widerstand von alten Lateinlehrern natürlich. Aber er war ein kreativer Mann, er hat ein Lehrbuch geschrieben und dieses Lehrbuch hieß Die internationale Uden, das heißt die internationalen Wörter. Und das sollte meiner Meinung nach auch der Name des Faches sein. Denn was sagt eigentlich allgemeine Sprachkunde? Das sagt nichts eigentlich. Aber es handelt um die Wörter oder den Bestandteil des internationalen Wortschatzes, das in allen den romanischen Sprachen zu finden ist und in allen europäischen Sprachen mehr oder weniger zu finden ist. Wir haben ja tausende von lateinischen Wörtern in Schweden, die wir nicht verstehen.
Ja. Ja. Und jetzt könnte man ja sagen.
Ja, dann habe ich angefangen, das zu unterrichten, dieses Fach zu unterrichten. Und bald wurde es den Schülern klar, dass dies wirklich behilflich war beim Spracherlernen in Französisch und Spanisch und was immer noch, oder Englisch natürlich, meistens am Englischen, im Englischen. Und schon im zweiten Jahr führte ich Interlingua-Texte ein, um das Wichtigste zu haben, nämlich die Basmorpheme. Versteht man dieses Wort in Deutschland? Basmorphem? Das ist die Wurzel oder der Stamm eines Wortes. Ja. Da lasen wir also Interlingua-Texte, die ausschließlich aus internationalen Wörtern bestehen. Und da haben sie gelernt, was gemeinsam für die romanischen und englischen Sprachen sind und ist. Und die haben sehr schnell eingesehen, dass Interlingua ein wichtiger Teil dieses Faches war. Und ich eignete wohl ungefähr ein Drittel der Zeit, wir hatten 3 Wochenstunden, statt 7 in Lateinisch, 7 mal 3 Jahre. In der Lingua war es, oder in Almenspruch und Skop, in allgemeiner Sprachkunde, hatten wir nur 3 Wochenstunden während eines Jahres. Also ein Drittel davon widmete ich dem Interlingua-Unterricht, und sie konnten Interlingua-Texte lesen. Einige lernten sogar zu sprechen, aber das war nicht der Zweck, sondern sie sollten also internationale Wörter lernen und besonders also die internationalen Morpheme. Zum Beispiel, sagen wir ein Beispiel, das Interlingua-Wort Illegalitatis. Da haben wir Leg, das ist das Basmorphem, heißt das auf Deutsch, gesetzt. Und legal, da haben wir ein Adjektiv, Legalität. Und Illegalitatis, in ist verneinend und negativ, nicht wahr? Und dazu wird ill vor einem L, Assimilation. Und da haben wir also von dem Wort Illegalitatis nicht nur ein langes, unverständliches Wort bekommen, sondern ein langes Wort, dessen Teile, Bestandteile, ganz verständlich sind.
Ja.
Und das ist das Geheimnis von Interlingua sozusagen, dass man durch das Erlernen von Morpheme, internationale Interlingua-Morpheme, auch andere Wörter verstehen kann, also Tausende von Wörtern verstehen kann.
Und man kann natürlich auch Fachbegriffe neu zusammensetzen. Wenn ich jetzt beispielsweise es gibt ja Lateiner, also ich hatte ja in Granada mit Professor Hernandez, heißt er, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Ich hatte mich mit 7 Lateinprofessoren in Granada mal getroffen. Und sie haben zum Beispiel auch moderne Wörter wie Computer oder Telefon ins Lateinische übersetzt. Und so kann ja jemand, der jetzt ein neues technisches Gerät entwickelt, mit Hilfe des internationalen Wortschatzes aus Interlingua eine genaue Beschreibung dieses Wortes machen. Ja?
Genau. Ja. Alle Schüler fanden es sehr nützlich. Und das ist so interessant, wir hatten also in jeder Schule hatten wir mindestens eine Klasse von Humanisten, und diese Klasse teilten sich so auf: ein Drittel wählten Latein und 2 Drittel Interlingua, das heißt allgemeine Sprachkunde. Das ist ein Wort, das mir nicht angenehm ist. Der internationalen Wortschatz, möchte ich sagen. Also nach einigen Jahren, noch so 3, 5 Jahren, zeigte sich, dass viele andere, die nicht auf dem humanistischen Zweig studierten, das heißt die Naturwissenschaftler und auch Gesellschaftswissenschaftler, sie wollten Interlingua freiwillig lernen. Und während den letzten 20 Jahren meines Lehrerberufes hatte ich 2 Klassen, eine von Humanisten, und eine 2. Klasse von Naturwissenschaftlern, die ganz freiwillig und extracurricular sozusagen dieses Fach wählten. Ein interessantes Beispiel hier. Meine naturwissenschaftlichen Kollegen kamen eines Tages, sie kamen mehrere Male, und fragten, könnte ich nicht in ihre Klassen gehen und dann ein bisschen eine Präsentation von Interlingua haben? Denn sie wollen das lernen, aber sie wissen nichts davon, wovon es handelt. Ich ging dahin, und einmal meldeten sich 93 Freiwillige fürs nächste Jahr. Alle dürfen es nicht, denn sie müssen also tüchtig in den Spezialfächern sein, um eine extra Fach
privilegiert zu sein, Interlingua zu lernen.
Bitte?
Um das Privileg zu bekommen, Interlingua lernen zu können.
Ja, das ist richtig, wie ausgedrückt.
Ja, soweit der erste Teil des Interviews mit Ingvar Stenström. In der nächsten Podcast-Folge werdet ihr Ingvar dann auch Interlingua sprechen hören. Heute danke fürs Einschalten und weiterhin viel Spaß mit der internationalen Sprache Interlingua. Und wenn ihr Fragen habt, dann wisst ihr ja, wo ihr uns findet. Bis dann, gute Zeit. Arrivederci.